wenig Berührungspunkte hat. Ein bisschen muss man ja zwischendurch tun, da was für die Zeitung, da eine Beglaubigung, ein paar Gespräche hat man immer, aber sonst hatten wir wirklich Zeit mit unseren Kindern, Zeit mit unseren Enkeln, mit unseren Schwiegerkindern, ganz besonders die Auswärtigen konnten wir mal ausführlich besuchen und das genießen, das tat gut. Das war eine wirklich schöne Zeit. Wir hatten auch mal Zeit für uns zwei, richtig was zu unternehmen, mal ganze Tage zusammen zu verbringen und das tat richtig gut. Ja, es hat mich so ein Gedanke begleitet, eigentlich von Anfang an. Da bin ich eigentlich mit dem Urlaub gestartet, der so in mir war, in meinen Gedanken. Den kann man mit verschiedenen Worten sagen. Es war nicht immer der gleiche Begriff, aber die gleiche Sache. Das fing so an mit dem Gedanken Blickwechsel. Und den hat man natürlich ein Stück im Urlaub. Man sieht mal wieder andere Dinge, man erlebt andere Dinge. Aber das ging um Tieferes. Und es ist verständlicher, wenn man dazu etwas sagt, so was klar geistliches Gehalt, geistlichen Gehalt hat. Es ging darum, schau Jesus an. Oder Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Man hat ja so einen bestimmten Zustand in seinem Leben, manchmal in seinem Inneren. Und ich konnte schon so sagen, irgendwo müde, frustriert, enttäuscht. Und an manchen Stellen kam auch so der Gedanke, umsonst, vergeblich, hast dich investiert in alles Mögliche und was ist in Bewegung geraten. Und manchmal ist das ja nicht nur die letzten Wochen, die man dann betrachtet, sondern der Blick auf längere Zeiten. Und eigentlich war ich richtig müde, eigentlich war ich richtig frustriert und auch genervt. Und dann ist man ja urlaubsreif. So. Und wenn man schon ein bisschen Leben hinter sich hat, eine große Familie hat, weiß man, dass Urlaub eigentlich nur Arbeiten unter anderen Vorzeichen ist. Also so richtig erholen ist ja nicht ganz so einfach. Das ist dann nicht so machbar und man weiß auch, dass es eigentlich um etwas anderes geht. Nicht nur, dass man mal ein bisschen länger schlafen kann, was dann auch nicht klappt, weil man noch später ins Bett kommt, aber dass man innerlich anders drauf ist. Und mir hat das sehr geholfen, dieser innere Anstoß, schau Jesus an. Und da entdeckst du auf einmal wieder, wie liebt Jesus. Und das kann einen schon in die Kritik hineinstellen innerlich und kann einen schon überführen davon, wenn man seine eigene Begrenzung sieht, die auch sogar immer mehr gewachsen ist in der Enttäuschung und in dem Frust. Wie liebt Jesus? Wie nimmt Jesus an? Ich habe zuletzt richtig Frust gehabt und gelitten und gedacht, das ist auch in der Gemeinde Jesu, die ja eigentlich das Wesen Jesu leben darf und in einer neuen Wirklichkeit leben darf, kaum richtig ausgeprägt. Hier gibt es so viele Menschen von kleinen Kindern an, die kein Zuhause haben, die keine Annahme erfahren, bis zu Menschen, die eine böse Geschichte haben, ob sie selber schuld sind oder alles Mögliche zusammenkommt und die keine Annahme finden. Aber auch Menschen, die vielleicht ein bisschen anders nur sind, keine Annahme finden. Und ich habe bei Jesus gesehen, wieder neu, wie viel Annahme er lebt. Ich habe gesehen, wie viel bereit ist er zu leiden, um seine Ziele zu erreichen für Menschen, nicht um dann irgendwo ein Karriereende zu erreichen. Wie viel Hingabe bei ihm ist, wie viel Autorität und Kraft. Und ich habe gemerkt, alles das musste wieder neu werden in mir. Das war so verschlissen. Da war eigentlich gar keine Perspektive mehr. Da war Know-how, das man ein Stück hat, da war Praxis, die man ein Stück hat, da war Erfahrung, die man noch ein Stück hat, da waren noch ermutigende Worte, die man zitieren konnte, aber in meinem Herzen war das nicht mehr. Und Aufsehen auf Jesus, um da wieder auch Ermutigung zu erleben, das darf anfangen mit Klage, das darf mit einem klaren Erkennen sein, wo man selber steht und wie die eigene Situation aussieht, wo man auch vor Gott reden muss und bitten muss darum, das zu verändern. Das darf das alles sein. Aber es führt dann letztlich zur Ermutigung. Ich will das ein bisschen praktisch erzählen, was Jesus so gebraucht, auch in diesem Prozess des Aufsehens so glaubensstärkend, wie er das macht. Da möchte ich eine Frage am Anfang stellen und die heißt, in welchen Situationen des Lebens wächst unser Vertrauen zu Gott? Man könnte jetzt sogar noch sagen, am besten. Aber das will ich gar nicht sagen, sondern in welchen Situationen unseres Lebens wächst unser Vertrauen zu Gott? In welchen Lebenslagen wächst unser Glaube? Ich habe mir die Frage natürlich ausführlich gestellt und bin in sehr unterschiedlichen Phasen meines Lebens gedanklich wieder aufgetaucht, früheren Phasen. Ich habe mich erinnert an verschiedene Episoden und Erlebnisse, die wir hatten. Und ein paar kann ich so andeuten. Ein paar werden euch sicherlich auch sofort, wenn ich Dinge nenne, klar. Wenn wir diese Frage im Hintergrund haben, in welchen Situationen des Lebens wächst unser Vertrauen zu Gott? Und natürlich fiel mir ganz viel ein, was Gott getan hat in unserem Leben. Wie wir Führung Gottes erlebt haben, durch klares und präzises Reden, durch offene Türen, durch Wege, die wir selber nicht anstoßen, ermöglichen konnten, wo Gott an Ziele und an Plätze gebracht hat, die wir durch nichts erreichen konnten, weil wir da überhaupt keine Mechanismen bewegen konnten. Wir haben viele Erfahrungen gemacht der Fürsorge Gottes, auch in materiellen Dingen, bis auf den Pfennig genau, worum wir gebetet haben. Ich habe das schon mal erzählt an einigen Beispielen, bis einschließlich der Stellen hinterm Komma. Ganz viel Bewahrung, ganz viel Hilfe, Führung Gottes in der Lebensplanung, in allen möglichen Situationen, Gottes Eingreifen, Zeiten der Krankheit, Heilungen, aber auch Trost und Ermutigung und wieder auf die Beine stellen, wie Gott uns Dinge anvertraut hat, Menschen anvertraut hat und uns gezeigt hat, dass wir durch Höhen und Tiefen von seiner Kraft das Leben und tragen können. Wir erleben immer wieder Wunder und auch Zeichen des Anbruchs der Gottesherrschaft. Das stärkt unseren Glauben. Das stärkt meinen Glauben. Wir können uns an die Wunder erinnern, die im Wort Gottes aufgezeichnet sind. Da teilt sich das Meer auf wunderbare Weise. Da wird ein ganzes Volk aus dem Himmel versorgt. 40 Jahre. Das sind ja keine Storys, das sind ja Berichte von Menschen, die das erlebt haben und die das niedergeschrieben haben zum Zeugnis vor Gott. Und wenn man da sich mal hineindenkt nur und das anfängt wahrzunehmen, mit wie viel kleinen Herausforderungen wir beschäftigt sind und was das für eine Herausforderung ist, die Gott mit links gemeistert hat. Da fällt Feuer vom Himmel, da werden Blinde sehend, Lahme können einem neuen Tag entgegengehen, Tote werden zu neuem Leben erweckt. Die Bibel ist voll von diesen Wundern. Aber nicht nur zu Zeiten der Bibel, sondern heute noch tut Gott solche Wunder. Er hat sich da nicht verändert. Ich habe auch jetzt im Urlaub wieder so erlebt, diese glaubensstärkende Wirkung der Schöpfung. Das sind manchmal ganz viele Kleinigkeiten, wo auf einmal deutlich wird, da ist nicht nur Kreativität, da ist nicht nur Funktionalität, da ist nicht nur Weisheit und Klugheit, da ist ein Überfluss an Gedanken, die einfach schön sind, die uns gut tun. Und das ist so stark in meinem Herzen. Dieser Gott, der das durch sein Wort hervorgebracht hat, der ist der Gott meines Lebens. Der ist der Herr der Gemeinde. Der ist der, mit dem wir auf dem Weg sind. Ganz viele Dinge rücken wieder ins Blickfeld. Da sind diese Dinge, Heilungen, die wir erlebt haben. Unsere Tochter Esther, nachdem die Ärzte gesagt haben, Chemo, können wir ihr nicht helfen. Heilung von Morbus Hodgkin, von Krebs. Heilung meiner Leber, Heilung für Menschen, für die wir gebetet haben. Ganz viele verschiedene Dinge. Was den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist eine Wahrheit. Aber die ist manchmal nur noch Bekenntnis, nur noch ein Satz, den wir formulieren. Da ist nicht mehr Zuversicht und Erwartung hinter. Aber Gott möchte das tun. Er möchte weiter in dieser Dimension wirken. Er möchte weiter dieses Zeugnis seiner Herrschaft und seines Wesens unter uns offenbar machen. Der Petrus hat ein Wunder erlebt mit seinen Mitjüngern. Und Gott hat ihn sogar ein Stück mit hineingenommen in ein Riesenwunder, als sie erlebt haben, wie sie in der Lage sind, viele tausende Menschen, die sich versammelt hatten, zu versorgen. Wir können sagen, 5000 Familien, wahrscheinlich eher als nur 5000 Männer. Eine riesengroße Versammlung. Die trafen sich außerhalb der Stadt, doch als es Abend wurde, da wurden die Leute hungrig. Ganz banale Alltagssituation und dann noch in einer großen Herausforderung, nicht nur in einer kleinen Portion unseres Lebens. Man hatte jedoch kaum etwas zu essen dabei. Das beschreibt jetzt mit einer Wirklichkeit, aber das können wir übertragen auf Bilder unseres Lebens. Auf einmal Dinge, die zu groß sind, für die wir nicht die Mittel haben, wo wir unsere leeren Hände oder unseren Mangel, unser Defizit ganz doll empfinden. Und das geht mir auch immer wieder so, dass mein Defizit empfinde angesichts der Herausforderung, angesichts der noch nicht veränderten Situation im Leben eines Menschen, angesichts der vielen Not, die da ist. Und manchmal neigen wir dann dazu, zu sagen, ja, haben wir nichts für, machen wir nichts. Gemeinde Jesu, die mit ihrer faktisch tatsächlichen Wirkungslosigkeit dadurch bestimmt und geprägt ihre Entscheidungen trifft, nichts mehr zu tun. Weder Mission, noch Diakonie, noch kümmern um Menschen. Und kümmern um Menschen heißt immer, du wirst mit der ganzen Last des Lebens dieses Menschen zu tun haben. Das ist oft das Faktum der Gemeinde Jesu. Und ich kann das ohne Arroganz sagen, auch mein Faktum. Ich sehe meine leeren Hände, ich sehe meine Wirkungslosigkeit, ich sehe auch die Geschichte, dass an manchen Stellen nichts geworden ist. Ich empfinde das ganz stark. Und dann, früher war es anders, aber heute mehr denn je, dann tust du lieber nichts mehr. Aber das ist nicht die Wirklichkeit, in die Gott uns hineingestellt hat. Das ist nicht die Wirklichkeit, zu der wir berufen sind und zu der wir befähigt werden. Die Situation beschreibt sowas. Jesus schafft sozusagen so eine Lernsituation, so einen Rahmen, in dem man das grundsätzlich begreift. Das wird die Wirklichkeit deines Lebens bleiben, auch als Jünger Jesu, dass du deine Begrenztheit wahrnehmen kannst, dass sie tatsächlich Faktum ist an ganz vielen Stellen, aber das ist nicht mehr alles. Das ist nicht mehr die ganze Geschichte. Und ganz oft sind wir aber wieder darin, dass das die ganze Geschichte ist. Die Jünger konnten gerade mal 5 Brote und 2 Fische zusammenkratzen. Doch Jesus dankte für diese und teilte sie aus unter den Jüngern. Und diese brachen das Brot und teilten die Fische aus unter den 5000, ich sag das mal, Familien. Und alle wurden satt und am Ende blieben sogar noch 12 Körbe gefüllt mit Brot übrig. Da wird uns eine reale Geschichte erzählt und gleichzeitig ganz viele inhaltliche Dinge bildhaft uns dargestellt, die das Reich Gottes ausmachen, die unsere neue Wirklichkeit ausmachen. Es reicht für alle und es bleibt übrig. Das muss eigentlich, wenn man das gerade so erlebt hat, ganz nah dran war, unheimlich glaubensgestärkt gewesen sein. Und wer von uns wäre nicht gern dabei gewesen, selbst wenn man keinen Fisch mag? Das ist ein Wunder, ein ganz herausragendes Wunder, von uns oft gehört, ganz, ganz oft vorgelesen worden, ganz viel erzählt worden. Was ist das für eine Situation? Und wenn wir auch heute angesichts der Nöte der Menschen, wir haben nichts für all diese notvollen Herausforderungen, diese Wunderrealität Gottes vor Augen haben könnten. Und ich denke, das will Gott. Ich denke, auf diese Ebene, in diese Wirklichkeit will er uns immer wieder hineinstellen. Und was macht Jesus? Kommt das Nächste, gerade so eine tolle Situation. Er holt seine Jünger aus dieser glaubensstärkenden Riesenerfahrung wieder heraus. Ich könnte heute sagen, so als Profi arbeitet er eben nicht eingleisig pädagogisch, so, sondern vielfältig, einen multiplen Ansatz an dieser Stelle. Er ruft sie heraus, besonders auch den Simon Petrus, in eine besondere, wieder andere Lernsituation des Glaubens. Also wir können feststellen, es ist unheimlich Glaubensstärken, Gott so in seiner Wirklichkeit zu erleben. Das brauchen wir, weil wir das brauchen, wieder auf einer anderen Ebene zu denken und handeln zu können. Ganz klar. Aber er gebraucht nicht nur die großen Erfahrungen dafür, sondern auch etwas anderes. Und ich denke, wir sollten uns hineinnehmen lassen in die Schule des Glaubens. Gerade dann, wenn wir möchten, dass unsere Beziehung zu Gott intensiver wird und etwas in unserem Leben sich widerspiegelt von dem Gott unseres Lebens. Ich möchte uns einen Text lesen, Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Da heißt es, und sofort nötigte oder trieb Jesus seine Jünger ins Schiff zu steigen. Wenn man jetzt so die Geschichte vor Augen hat, die gerade passiert ist, dieses Wunder, dann kann ich mir das vorstellen, dass er sie nötigen musste. So ein bisschen, wer will raus aus so einer Situation? Ne? Egal, was er jetzt anbietet, es ist gerade so schön. Ich bin gerade so auf so einem unheimlichen Level der Ermutigung und des Glaubens. Wir haben gerade Gottes Wirklichkeit vor Augen. Wir stehen mittendrin. Aber er nötigt sie oder er trieb sie weg, seine Jünger, und sagte, steigt ins Schiff und fahrt vor mir herüber ans andere Ufer, damit ich in der Zeit die Menschenmenge entlassen kann. Und als er die Menschenmenge entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er allein dort. Und das Schiff war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst, es ist ein Phantom, und schrien vor Furcht. Aber sofort redete Jesus mit ihnen und sagte, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es? Dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sagte, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn und sagte zu ihm, O du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen ins Schiff und der Wind legte sich. Die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sagten, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Wie sieht das Lernfeld und die Lernsituation aus? Wie heißt es da am Anfang unseres Berichtes? Und zugleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen hatte. Warum um alles in der Welt dürfen die Jünger nicht noch länger dabei bleiben? Warum ist hier das Ende dieser herausragenden Situation, dieses Glaubens-Happenings, dieser Größe der Begegnung mit Gott auf einmal so drastisch, wieder so rein in den Alltag, rauf auf ein Element, das man weiß, dass man auch nicht beherrscht. Wieder in einen Lebensraum hinein, dann noch ohne ihn, so wie das im ersten Moment ja scheint. Man hätte doch einen schönen Lobpreisgottesdienst mindestens anschließen können an dieses große Wunder, das er getan hat. Warum hat Jesus seine Jünger hier in eine ganz andere Art von Lernerfahrung hineingeschickt? Das wird uns nicht berichtet, so unmittelbar, so als eine Antwort, die jetzt im Text steht, aber aus dem ganzen Zusammenhang des Wortes Gottes kann ich mir gut vorstellen, dass Jesus auf diese Frage auch eine Antwort gegeben hätte. Vielleicht hätte er gesagt, bleibt bitte nicht hier, sonst sucht er nachher nur noch das Brot, nur noch das Wunder, aber nicht mehr mich selber. Ich will nicht, dass er mir nur vertraut, weil ich solche Dinge tue. Ich will, dass euer Glaube auch hält, wenn es einmal anders im Leben kommt. Ich will nicht, dass ihr nur wegen der Wunder glaubt, sondern dass es eine andere Basis noch bekommt, weil ich euch liebe und weil ich treu bin und weil ich viel mehr bin als nur der, der Wunder tun kann. Solange sich mein Glaube, mein Vertrauen zu Jesus allein darauf begründet, dass er das Brot meines Lebens, meine Lebensqualität vermehrt, solange ist es eine sehr einseitige und dadurch sehr wackelige Geschichte. Man sagt das ja manchmal, auf einem Bein kann man nicht stehen. Und das ist so. Wir haben Gott sei Dank erlebt, welche Macht Gott hat, wie er befreit, wie er verändert, real, wie er versorgt, real. Wie er Gebet erhört, ganz real, und wir sagen, das ist das, was wir sagen können, wenn die Frage auftaucht, gibt es ihn wirklich? Wir können sagen, ja, wir haben es erlebt, ganz eindeutig, ja, klare Gebetserhörung, klare Wunder, klares Wirken Gottes. Das ist ein Fundament mit einem Fundament, aber es ist nicht alles. Ein Glaube, der sich verflüchtigt, sobald ich in eine wunderfreien Zone des Lebens lande, und die gibt es, wunderfreie Zonen, ein solcher Glaube trägt da nicht. Ein solcher Glaube wird diese Welt nicht aus den Angeln heben. Also ich denke, ihr versteht mich richtig. Es ist nicht so, dass Jesus keine Wunder wirken will, aber er will nicht, dass wir an Wunder glauben, sondern an ihn. Er hat mir nicht gesagt, nur in dieser Situation meiner Resignation und Entmutigung, meiner Enttäuschung, meines Frustes, meiner inneren Müdigkeit, erinnere dich an die großen Taten. Er hat mir gesagt, schau auf mich. Guck dir auch mein Wesen an, weil ich das auch gebraucht habe, wie er liebt, wie treu er ist, wie er Menschen annimmt, was er bereit ist, dafür zu investieren, welche Hingabe er lebt. Er ist nicht so, dass Jesus keine Wunder wirken will, aber er will nicht, dass wir an Wunder glauben, sondern an ihn. Deshalb schickt er seine Jünger fort, er drängt sie geradezu, geht, fahrt hinaus auf das offene Meer. Und die Jünger haben bestimmt sofort gedacht, aber Herr, es ist so schön hier und da wird es eventuell stürmisch sein und dann auch ganz ohne dich. Jesus sagt nur, fahrt hinaus. Vielleicht hat der Herr auch dich in letzter Zeit in eine schwierige Herausforderung gestellt, sogar geschickt. Und dann das Thema, wann wächst der Glaube? Und das ist unsere Frage. Und meine Erfahrung ist, der Glaube wächst besonders, wenn Jesus mich in eine solche stürmische Situation geschickt hat. Auch im Blick auf die Vergangenheit, auch im Blick auf die Erfahrung. Mein Glaube ist gestärkt durch die Erfahrung von Zeichen und Wundern, aber mein Glaube ist gewachsen durch die Erfahrung auf der offenen, unberechenbaren See des alltäglichen Lebens. Auch in den tiefen Notsituationen. Da habe ich ihn auch oft am stärksten erlebt. Ich habe in Situationen, wo ich wirklich am Ende war, das Wort Gottes, den Zuspruch des Wortes Gottes so erlebt, wie so real, wie wenn ich Brot esse. Das konnte ich wirklich in mich aufnehmen und es entfaltete Kraft. Das erlebe ich in Situationen, wo es mir gut geht und alles super ist, oft nicht so. Da weiß ich dieses Wort auch und das ist auch ein schönes und ermutigendes Wort. Aber wenn ein Wort auf einmal so lebendig wird, so persönlich wird und du merkst, wer dich anspricht und wer dieses Wort sagt. Ich kann mich an Situationen erinnern, heulen auf der Bettkante, weil ich so verletzt war. Manchmal auch durch die Fehlentscheidung von Menschen, die einem sehr lieb sind, die einem sehr nah sind, in die man sehr viel investiert hat, für die man immer da war. Und wie Gott dann getröstet hat, wieder das Herz und das Innere zur Ruhe gebracht hat. Und dann so eine Nähe von ihm, die ich in anderen Situationen nicht habe. Ich bin mir vollkommen gewiss, dass Gott hier ist. Noch nicht mal nur eine Handbreit neben mir. Da, einfach da. Und ich erlebe das auch manchmal real. Ich komme in einen Raum rein und habe sofort dieses Bewusstsein, er ist da. Nirgendwo war wieder, seitdem ich mit Gott lebe, irgendwo ein Raum leer ohne ihn. Ein Ort, wo ich war, ohne ihn, nie. Aber manchmal habe ich das so tief erlebt, so berührt, so tief. Und dann gerade in welchen Situationen? Gar nicht mal in so einem tollen Lobpreisgottesdienst, sondern da, wo ich so geheult habe wie ein Schlosshund und nichts mehr wusste und nichts mehr konnte. Oder als meine eigene Sünde wieder einmal, ja, so stark da war, Versagen, und mir selber übel davon wurde, von dieser Ohnmacht meines menschlichen Lebens. Und dann spricht er in meine Situation hinein und sagt, ich habe dir vergeben, ich liebe dich trotz allem. Und das hat ein ganz anderes Gewicht. Da, wo ich mich nur noch verurteile, da, wo ich mir selbst jeden Wert abspreche, jede Brauchbarkeit für Gott, und da gibt es ein paar Situationen in meinem Leben, wo ich das gemacht habe, was sich auch ergeben hat aus den Umständen, die ich damit bestimmt richtig beurteilt habe. Ich brauchbar für Gott, so wie ich bin und was ich gemacht habe, so rebellisch und ungehorsam. Und dann spricht Gott da hinein, vergeben und ich brauche dich weiterhin. Ich stehe weiter zu dir. Was für eine Dimension der Annahme. Und die wird auf einmal spürbar bis in die tiefsten Fasern meines Herzens. Oder wenn ich mich einsam und verlassen fühle, und dann versucht man das ja ganz schnell zu kompensieren. So, ich bin echt der Einzelkämpfer. Ich bin ein Wolf. Also klar, wie lange bin ich in meinem Leben, in meiner Hippie-Zeit alleine durch die Welt getrennt? Wie lange habe ich in der Einzelzelle gesessen? Ich kann das. Ich kann gut alleine sein. Brauch keinen. So. Und ich bin auch ein Mann, ne? Man macht erstmal alles innerlich alleine mit sich aus. Meine Frau erfährt manches immer über mich nur durch die Predigten. Weil ich darüber erstmal gar nicht rede. Eigentlich nur, wenn ich die Lösung habe, wenn ich durch bin, nicht drin bin. Das blitzt vielleicht ein bisschen auf, dass ich still bin, stiller als sonst. Keiner glaubt, aber so ist es doch, dass ich still bin. Wenn man sich ganz einsam und verlassen fühlt und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Vor kurzem ging es mir so, da habe ich eigentlich nur noch Scherben gesehen. Eigentlich habe ich ganz vieles unter diesem Aspekt des vergeblich gesehen und gescheitert. Und gerade da, nicht sofort, aber dann doch jetzt in den letzten Wochen, da hat er seinen Arm um mich gelegt und hat er mich getröstet. Da ist mein Glaube gewachsen. Wo noch an so vielen Widerständen, wenn ich mich auf den Weg und Willen Gottes eingelassen hatte, da ist mein Glaube gewachsen, an den Widerständen. Es ist ja nicht so, was mancher vielleicht denkt und meint. Gott zeigt dir den Weg und dann wird das ein ganz leichter, wunderbarer Lauf. Es ist ja so, du gehst einen Weg, den Gott dir zeigt und du kriegst Gegenwind. Da gibt es jemanden, der es grundsätzlich per se verhindern will. Und dann haben wir auch mit dem vielen Menschlichen zu tun, was uns da begegnen kann. Und mit dem vielen von uns selber, auch den Selbstzweifeln, der Unsicherheit, was wir so mitbringen, manchmal als innere Prägung durch das, was wir so gehört und erlebt haben. Wo wächst er noch? Da, wo ich gehorsam war, auch gegen meine eigenen Wünsche und Ziele Gott gegenüber, auch da ist mein Glaube gewachsen. Kann es sein, dass der Herr gerade die Stürme des Lebens gebrauchen will, damit du innerlich stark wirst, damit der Glaube wächst in dieser Schule Gottes? Wir mögen Loblieder singen im Kreis der Frommen, wir mögen es schaffen, ich kann das auch, ein strahlendes Lachen an den Tag zu setzen. Aber wo ist er in der Nacht? Der Tränen, wenn alles dunkel um uns ist, wenn Panik sich ausbreiten will. Ich würde jetzt, wenn man mich so platt fragt, kennst du das Panik? Nein, ich kenne Panikattacken nicht. Ich habe da auch keine grundsätzlichen Probleme. Ich habe Geschwister begleitet, die aufgrund welcher Dinge auch immer mit Panikattacken zu tun hatten in ihrem Leben. Aber ich gebrauche dieses Wort trotzdem. Vor ein paar Tagen nachts habe ich Panik gekriegt. Da waren ein paar Dinge schiefgelaufen und schwierig gewesen. Das ist auch so, auch wenn man eine große Familie hat und mit vielen Menschen zu tun hat, dass nicht immer alles glatt läuft und da auch Schwierigkeiten sind. Und ich habe auf einmal gedacht, du kommst da nie mehr raus. Das wirst du nie mehr los. Du hast dich darauf eingelassen, was Gott wollte, große Familie, Kinder aufnehmen und. Und du hast auch eine Sehnsucht mal, dass es verhältnismäßig ist, dass es mal nicht so schwierig ist. Und dann ist es aber so, dass um 1:30 nachts die Telefongespräche sind und dies und das. Und ich habe gedacht, wie viele Jahre wird das noch weitergehen? Das wirst du nie mehr los. Auf was hast du dich da eingelassen? So, nicht ganz so entspannt, wie ich das jetzt wieder tue. So, ein Stück Panik. Und aus welcher Perspektive sagt man sowas? Nur im Blick darauf, dass man denkt, meine Kraft wird nicht reichen, ich bin ja schon so müde, ich bin ja auch schon älter und. Ne? So sind doch, das sind die Parameter, die zu unserer Rechnung zu beitragen. Aber es geht doch um den Weg Gottes. Darin sollte Gott mich im Stich lassen? Panik. Wo ist er, der Herr deines Lebens, wenn du innerlich kämpfst mit den Wellen der Angst? Und wenn du vielleicht nur noch winseln kannst, Gott, wenn es dich gibt, hol mich hier raus. Herr, warum hast du diese Stürme in meinem Leben zugelassen? Das begreife ich nicht. Warum hast du dem Sturm nicht sofort geboten? Also, ich sage das mal jetzt zur Vorsicht. Ihr wisst, ich bin manchmal ein bisschen frech und läster auch mal ein bisschen. Und so, ich rede jetzt nicht über meine Frau. Gar nicht. Nur mal so. Auch wenn ich manchmal auch ein bisschen gepiesackt habe über eine Predigt. Es gibt solche Situationen, da ist die Not so groß, dass wir darin eigentlich nur noch ersaufen können. Und die Not ist oft ganz real, aber manchmal ist sie auch nur die Angst vor den Möglichkeiten. Mit fast 65 weiß ich ja auch schon, was alles passieren kann, ne? Man hat schon ganz, ganz viel Illusionen nicht mehr. Man ist schon nicht mehr leichtfertig. So im Sinne von, jo, wird schon irgendwie gehen. Du weißt, es geht schon oft irgendwie nicht. Und in der Politik geht es vielleicht mit Aussitzen, aber im konkreten Leben nicht. Und jetzt stelle ich mir die Panik auf dem Boot vor. Richtig Panik. Das war was. Das war nicht nur eine Geschichte, die uns erzählt wird. Und die hatten ein bisschen Angst. Panik. Und darin befanden sich die Jünger. Gerade noch diese Brotvermehrung, gerade noch dieses Glaubens-Happening mit einer Offenbarung der Möglichkeiten Gottes, dass man den Mund nicht zukriegt, nicht nur, weil man so viel gegessen hat. Viele von ihnen waren erfahrene Fischer, aber jetzt gab es nur noch Angst und den Kampf mit den Wellen. Es war Kampf ums Leben. Das ist ja bei vielen Situationen oft. Sie reichen so weit in unsere ganze Existenz hinein. Es ist ja nicht so, dass die Probleme nur meine Oberarme streifen und ich Hautirritation habe. Das geht immer ganz tief, ganz viele Dinge, gerade wenn sie mit Menschen zu tun haben. Sowohl verletzende Dinge, als auch leidvolle Dinge, als auch Sorgen. In solchen Situationen, da sagt man sich kein Glaubensbekenntnis vor. In solchen Situationen hilft einem auch die Erinnerung an das große Brotwunder vielleicht im ersten Moment nicht. Es geht ums Äußerste und es geht ums innere Überleben in einer solchen Situation. Und der Glaube, ich darf das jetzt mal ein bisschen vielleicht für manchen überzogen sagen, er glänzt durch Abwesenheit. Er glänzt durch Abwesenheit. Eigentlich müsste man doch gerade jetzt stark sein, aber da sind nur noch die wackelnden Knie und das krampfhafte Festhalten an jedem möglichen nächsten Mast. Aber du bist in Gottes Schule. Du bist in Gottes Schule. Das kannst du dann auch nicht so leichtfertig sagen. Das hast du manchmal gar nicht im Blick. Das kannst du manchmal vom Rückblick her vielleicht wieder wahrnehmen. Du bist in Gottes Schule. Aber zuerst fragen wir vielleicht, wie soll da der Glaube wachsen? Wie soll da der Glaube wachsen, wenn es mir so beschissen geht? Wie soll da der Glaube wachsen, wenn die Umstände schon so zementiert erscheinen? Wie soll da der Glaube wachsen, wenn es sich nicht verändert hat, trotz dass ich mich da reingehängt habe und bemüht habe? Jesus wird uns in solchen Situationen in einer neuen, besonderen Weise begegnen. Wir sind in der Schule Gottes. Ein Aspekt, der als erstes mir ins Blickfeld kam, war ein Wort aus Lukas 22, Vers 32. Da sagt das Wort Gottes über Jesus, oder beziehungsweise er wird da zitiert: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Es heißt zu Beginn der ganzen Geschichte, die wir gelesen haben, und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Also jetzt kriegen wir was anderes ins Blickfeld. Wir sehen das Boot auf dem Wasser. Wir sehen diese wunderschöne Formulierung: Der Wind war ihnen entgegen. Also für einen Segler optimale Verhältnisse, ne? Also, aber das war mehr als Wind, der Sturm. Das Drama auf dem Wasser war da. Aber gleichzeitig wird uns etwas anderes erzählt, was sich genau in dieser Situation auch abspielte. Als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Kriegen wir das zusammen? Ja, das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Das wird uns auch zusammen erzählt. Die haben gerade ihre Herausforderung. Und jetzt könnten wir das negativ beschreiben, und Jesus macht sich so einen richtig ruhigen da mit so einem Gebetsabend, ne? So, und Jesus betet, und wenn er betet, dann ist das nicht mal, ich muss mich mal so ein bisschen ausquatschen, sondern ist das ganz intensive Gemeinschaft mit seinem Vater. Und wofür betet er? Er betet für die Situation. Es wird uns in dem Zusammenhang erzählt. Er sieht diese Situation und da ist auf einmal diese andere Wirklichkeit, die in Bewegung ist. Da ist nicht ein blinder Gott. Da ist nicht einer, der sich dafür nicht interessiert, sondern da ist einer, der kämpft und ringt. Wir kennen die Geschichte aus dem Alten Testament, das Volk im Kampf mit irgendeiner Nation, ich weiß nicht was, die Israeliten, und Mose hebt die Hände und betet. Und sie siegen. Und immer wenn die Hände runtersinken, wendet sich die Schlacht wieder. Und er muss dann nachher gestützt werden. Das Gebet wird signalisiert, jetzt auch symbolisiert durch seine erhobenen Hände. Und diese Problematik haben wir bei Jesus nicht, ne? Dass die Arme nachlassen und sinken. Er betet. Er ist mit dabei in dieser Situation. Und geografische Nähe braucht er dafür nicht. Da sind wieder ganz andere Dimensionen. Du meinst vielleicht, du musst allein mit dieser Not, mit dem Sturm fertig werden? Und wer kennt das nicht? Allein gelassen? Wieder diese andere Situation, allein gelassen? Ganz schmerzlich. Und ich erlebe das ja, dass das für manche Leute ihre Lebenswirklichkeit ist. Wenn du keine Familie hast, wenn du alt bist, wenn du im Altersheim bist und auch wenn du besucht wirst, alle paar Wochen mal. Aber was ist das? Der Tag hat 24 Stunden, die Woche 7 Tage. Allein gelassen. Das kannst du gar nicht durchbrechen als Mensch von außen. Aber das ist nicht die Wirklichkeit eines Menschen, der zu Christus gehört. Wie viele Menschen reden so daher, das muss ich allein schaffen. Und dann wird gekämpft gegen die hohen Wellen, dann wird herumtherapiert und gemedizinert gegen die Stürme der Seele, die sich in den hohen Gischtkronen der Angst triumphieren, gegen jede Disziplinierung unserer Psyche, unserer Seele wehren. Wir wissen dann kaum noch, dass wir Glaubende sind. Wir haben keine Zeit und keine Kraft, es zu wissen. Und das ist sehr schlicht gesagt, aber so ist es. Da wird nicht noch so viel zielvoll über einen großen Überlebensplan nachgedacht. Da wird man nur noch von einem Ereignis zum nächsten durch das Leben geschubst und lebt auch so. Die Jünger leben in diesem Augenblick nicht davon, dass Gott in ihren Gedanken wäre und als eine Realität, die ihnen Zuversicht gibt, sondern ich möchte das so formulieren, sie leben davon, dass Jesus Christus im Gebet an sie denkt und dass die Stille, die sein Gespräch mit dem Vater umfängt, erfüllt ist von diesen Gedanken an die Sein. Davon leben sie. Ich will das mit einem anderen Wort formulieren. Mein Glaube lebt nicht nur von meinem Glauben, sondern er lebt von der Treue Gottes. Und der Wahrheit der Treue Gottes, die in jeder Wirklichkeit, in jeder Situation meines Lebens Fakt ist. Die Treue Gottes. Er hat einen Bund mit mir gemacht. Und das Alte Testament ist voll davon zu beschreiben, wie ernst Gott einen Bund nimmt mit den Israeliten. Und sie werden nicht extra so schwierig beschrieben, so sind sie gewesen. Aber sie sind damit auch ein Stück Typos für die Wirklichkeit, die Gott mit uns Menschen erlebt. Und was ist das, was dagegen gestellt wird? Die Treue Gottes. Oder denken wir, er hätte sie vergessen. Die Jünger im Boot. Die habe ich jetzt losgeschickt. Wo waren die noch? Was war da? Also so geht es mir ja manchmal. Wo ist der jetzt? Der? Keine Ahnung. Das vergessen wir manchmal. Meinst du, er hat dich vergessen? Nein, gerade in solchen stürmischen Glaubensschulen betet der Herr für uns. So sagt es Jesus dem Petrus, auch bevor er es in die Zeit der Passion geht. Ich habe gebetet, dass sein Glauben nicht aufhört. Meinst du, es ist dem Herrn egal, wie es uns geht, wie es dir geht, wie du durch die Stürme deines Lebens kommst? Der Griff unseres Glaubens kann locker werden. Muss ich zugeben. Hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht gerne zugegeben. Muss ich zugeben. Der kann locker werden. Nicht, dass ich den Glauben grundsätzlich preisgeben will, aber ich kann schon die Verluste beschreiben, die ich manchmal habe. An Zuversicht, an Erwartung, an Vertrauen, auch an Bereitschaft, auch an Hingabe, an Mut, neu anzufangen. Er wird manchmal immer lockerer, aber der, an den wir glauben, hält uns mit seiner Hand. Er hat uns ergriffen. Das Gebet Jesu hört nicht auf, auch wenn ich aufgehört habe, ernstlich zu beten. Er ist treu, auch wenn die Fieberkurve meines Glaubens steigt und sinkt. Der Herr Jesus betet für mich. Es geht alles unter diesem Gedanken, schau Jesus an. Was macht er jetzt in meiner Situation? Schau Jesus an. Das ist ein Aspekt von vielen, die mich ermutigen. Und mach das, wenn ihr heute Zeit dazu habt. Werdet einen Augenblick still und vielleicht diesen Gedanken nur. Werdet euch bewusst, dass Jesus für euch betet. Und stellt euch das vor, was das bedeutet. Jesus betet für uns. Das bleibt nicht ohne Wirkung. Das nächste, was uns beschrieben wird, er kommt in die Situation hinein und sagt, seid guten Mutes. Und ich denke mir, dass manchmal da besuchst du Menschen und wenn ich so anfangen würde, wenn der seine Probleme erzählt hat, sei guten Mutes, dann hätte man sich schon gleich disqualifiziert als Seelsorger. Ne? Du kommst doch keinen Millimeter weiter, wenn du den anderen mal nicht bestätigst in seiner Frustration, in seiner Enttäuschung, in seinem Trauer, in seinem Schmerz. Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie ironisch. Ist doch so. Sonst würde er sich gar nicht ernst genommen fühlen. Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Also der Herr will nicht nur beten, das ist auch ganz wichtig, er will auch konkret in unsere Situation hineinkommen. Aber dann wird uns das auch beschrieben hier in dieser Geschichte. Wann kommt er? Fromm heißt es, er kommt zu seiner Zeit. Wann handelt er? Wenn die Zeit erfüllt ist. Immer im richtigen Augenblick. Jo, hat er gemacht. Rückblickend, absolut wahr, genau richtig. Aber jetzt sind wir nicht in der Situation des Rückblicks. Jetzt sind wir gerade mitten auf dem Wasser im Sturm. Er kommt zur vierten Nachtwache. Also das war so gegen früh morgens zwischen 3 und 6. Vielleicht befindest du dich aber gerade in der Zeit der ersten Nachtwache. Und was sagt uns das? Jetzt darf ich das mal ganz einfach formulieren. Er kommt nicht in der Zeit der ersten Nachtwache. Aber er betet. Vielleicht befindest du dich schon in der zweiten Nachtwache. Schon ein paar Stunden hinter dir, ne? Und er kommt immer noch nicht. Aber er betet. Und jetzt ist es schon Mitternacht. Dunkler kann es gar nicht werden. Und wie wir drauf sind, schlimmer kann es auch nicht werden. Du befindest dich jetzt in der dritten Nachtwache. Gibt es schon irgendwo einen Hoffnungsschimmer? Du weißt ja nicht, dass er betet. So wie die Jünger jetzt aus dieser Position heraus. Du hast das nicht mehr im Blick, mitten in deinem Sturm. Er betet weiterhin, aber er kommt immer noch nicht. Das könnte man jetzt unheimlich schön dramatisieren, ne? Ich denke, es reicht. Er kennt genau das Maß. Er weiß, wie viel er dir an Herausforderungen zumuten darf. Er wird den Glauben niemals über die Maßen auf die Bewährungsprobe stellen, sondern wenn, dann immer mit dem Ziel, dass da was wächst, nicht dass da was zerstört wird. Gott ist treu, so heißt es in 2. Korinther 10, 13, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung, die aus Umständen entstehen kann, auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Er kommt immer dann, können wir aber trotzdem sagen, wenn dein Herz zutiefst erschüttert ist. Werfen wir einen Blick auf Simon Petrus und die Jünger. Was empfinden sie wohl? Ich will das mal drastisch sagen, man verliert ja fast seinen Verstand. Sollte Jesus denn wirklich der Herr sein? Ja, er mag Brot und Fische vermehren, aber mit diesen Stürmen wird er nicht fertig. Haben nicht die bösen, lebensvernichtenden Mächte letztlich doch das Sagen? Eigentlich bekennen wir das oft durch unsere Einstellung, durch unsere Haltung. Wer das Sagen hat. Ist nicht das Gespenst der Angst auch heute noch unterwegs und zieht unendlich viele Menschen auch immer wieder uns in die Tiefe? Manchmal, so höre ich auch von Christen, die gerade auf der hohen See in den Stürmen des Lebens sind, manchmal schleicht sich sogar dieser klebende und elende Gedanke in unserer Seele, der Herr hat mich verlassen. In seelsorgerlichen Gesprächen begegnet mir das immer wieder, dass Geschwister aufgrund ihrer aktuellen Erfahrungssituation dahin kommen, dass sie das denken. Dass sie so tief verunsichert werden über die Grundhaltung Jesu, ihnen gegenüber. Er ist ein Gespenst. Das formuliert er. Es ist ein Phantom. Es ist kein Phantom. Es ist real. Der Blick scheint in manchen Situationen völlig versperrt zu sein für ihn. So ist es jedenfalls bei den Jüngern. Sie schreien das richtig. Ein Gespenst, ein Phantom. Und haben keine Ahnung, dass Jesus ihnen hier neu begegnet. Ich bin es doch. Habt doch keine Angst. Und so will uns der Herr auch heute begegnen. Ich bin es doch, habt keine Angst. Ich habe die Macht über alle Finsternis des Lebens, über alle Stürme. Die Stürme sind nicht stärker als ich. Aber manchmal haben wir es sehr schwer, den Herrn zu erkennen. Auch die Not und die Angst machen uns blind und verkleben unsere Augen für seine Wirklichkeit. Ich sage das nochmal, gerade noch erkannt. Er hat Macht über die stoffliche Welt, kann Brot vermehren, aus wenigem viel machen. So ein Zeugnis seiner Macht. Und in der nächsten Situation ist der Blick vollkommen verstellt. Aber es ist ein Lernfeld, es ist die Schule Gottes. Danach wussten sie, er ist auch der Herr über die Stürme, über die Naturgewalten. Ohnehin müssen wir jetzt mal einen kurzen Augenblick innehalten. Damals ist Jesus ja körperlich, leibhaftig, sichtbar für alle erschienen. Mit Recht könnten wir jetzt fragen, wie erkenne ich ihn denn heute? Bist du es, Jesus? Nun, die Bibel berichtet uns davon, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Er lebt. Und da ist es wichtig, da kommen wir an den Punkt. Ist das meine wirkliche Erfahrung? Er lebt. Wenn er lebt, ist er erfahrbar. Vielleicht nicht mit meinen Sinnen, ich sehe ihn nicht mit meinen Augen. Aber ich habe das immer wieder gesagt, aber ich sehe die Elefantenabdrücke seines Handelns in meinem Leben, die Elefantenspuren. Was er getan hat, wie er gewirkt hat, was er in meinem Leben getan hat, was er bei anderen Menschen getan hat. Ich habe das Zeugnis seines Geistes, wenn ich mit ihm rede, wenn ich Gemeinschaft mit ihm lebe, dass er gegenwärtig ist, dass er da ist. Aber das Wort Gottes berichtet uns auch davon, dass er in den anderen wohnt, die zu ihm gehören, die ihr Leben ihm anvertraut haben. Und so kann es auch sein, dass er dir und mir auch heute durch diese Menschen begegnet. In den Christen, die hier auf der Erde seinen Leib bilden, in der Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde ist auch kein Phantom, kein Gespenst. Sie ist der Leib Christi. Auch heute hier möchte ich dir im Namen dieses Herrn deswegen etwas sagen. Wir dürfen sein Mund sein für Menschen. Wir dürfen Menschen das sagen, hab keine Angst. Wir dürfen Menschen das sagen, Jesus ist da. Wir dürfen Menschen das sagen, wer dieser Jesus ist. Wir dürfen das, ihr sollt meine Zeugen sein, bezeugen. Fürchte dich nicht, sagt er. Und wir dürfen das Menschen in seinem Namen sagen. Wir dürfen ihnen auch sagen, dass er alles in seiner Hand hält. Das heißt, alles unter Kontrolle hat. Unser Glaube kann dadurch beflügelt werden. Das führt mich zu einer anderen Glaubenlektion, die jetzt auch noch auftaucht in den Text. Ich bin da noch bald fertig. Der Petrus durchläuft ja noch eine eigene Schule. Er sagt ja, ist auch interessant, ne? Ja, Jesus, wenn du es wirklich bist. Das ist ja manchmal auch so, ne? Das muss so beten. Wenn du es wirklich bist. Wenn du es wirklich bist, dann will ich auch auf dem Wasser gehen. Ich denke, wir kennen diesen Wunsch, der aus einem solch fast traumhaften, schönen Gotteserleben herrührt, wenn wir ihm so begegnet sind. Offensichtlich ist auf einmal vieles möglich. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und dann habe ich den Mut auf einmal, da möchte ich mit einsteigen. Auf dieser Ebene möchte ich jetzt mitleben. Das möchte ich jetzt auch. Du kannst auf dem Wasser gehen. Dann möchte ich das auch. Ich möchte auch in dieser Dimension des Reiches Gottes sein. Und dann wird uns das so ganz menschlich erzählt weiter. Es klappt, aber es ist angefochten. Es klappt, aber es ist angefochten. Auf Jesus sehen klappt's, auf den Sturm sehen klappt's nicht. Das heißt jetzt nicht, sich irgendwas einbilden, ne, die Realität nicht mehr wahrnehmen, nur noch Illusionen machen. Aber genau das ist die entscheidende Schnittstelle. Wenn ich nur auf die Situation sehe, bin ich nach kurzer Zeit ein entmutigter, müde und ausgelauchter und frustrierter Mensch. Kraftlos, hoffnungslos, ohne Perspektive. Ich funktioniere da noch eine Zeit, ich bin ja fleißig und ich bin ja deutsch und was weiß ich, aber nur noch eine Zeit. Das ist nicht mehr die Wirklichkeit. Oder auf Jesus sehen, aus dieser Perspektive kommen und in dieser Perspektive bleiben. Jesus fordert mich auf, komm. Auch das erlebe ich wieder. Hey, ich war gerade dabei, mich ganz entspannt auf das Rentenalter vorzubereiten. Ich will nicht, dass er nochmal komm sagt. Geh nochmal auf dem Wasser. Er spricht komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Das war jetzt ein bisschen übertrieben mit der Rente, aber ich sage das nochmal. Mir geht es so, dass ich gerade in letzter Zeit ein paar Mal eigentlich resigniert war. So eigentlich nicht mehr so weitermachen wollte, weil manches nicht so geworden ist und manches enttäuschend war und man sich eine Menge Prügel eingefangen hat und. Und Jesus sagt, wieder komm, geh deinen Weg, meinen Weg weiter. Mitten in dieser bedrohlichen Wirklichkeit von einem nicht tragenden Element. Ich kenne diese Momente und du kennst sie vielleicht auch, wo du dich selber über deine Glaubenskühnheit Wunders. In den letzten Jahren habe ich mich nicht mehr ganz so viel gewundert wie früher. Wo du das größte Wunder glauben kannst. Ich war mal tatsächlich in so einer Situation der Ermutigung, dass ich überlegt habe, wo wären die Grenzen von den Möglichkeiten Gottes? Und ich habe keine feststellen können, außer bei seinem Willen, dass er etwas nicht will. Ansonsten ist alles ihm möglich, alles. Und ich war, wow. Und ich war schon auch so ein bisschen in den Gedanken selber, ne, der, wie heißt das, Omnipotenz, der Vollmacht und der unbegrenzten Autorität. Wir haben erlebt, wie Menschen frei geworden sind, die massiv dämonisch gebunden waren. Und wir haben so eine Haltung gehabt, ich habe es auch schon erzählt, hey Satan, machst die Tür von außen zu? Und wenn die Dämonen auf der Fensterbank sitzen bei jemandem und wenn er noch so geknechtet war und wir erlebt haben, wie der Mensch frei geworden ist und wirklich Dämonen ausgefahren sind mit diesem ganzen Rauch und Gestank, den sie dann machen und Störfeuer, das sie geben. Wir sind nach Hause gefahren aus diesen Erfahrungen in die Gemeinde zurück und haben gedacht, uns ist nichts mehr unmöglich. Wir schaffen jetzt die neue Wirklichkeit. Das Reich Gottes wird jetzt vollendet. Wo wir hinkommen, wo wir in der Autorität des Namens Jesu was sagen und tun, pff, hat nicht bei allen geklappt. Da muss man auch ein Maß finden, denn nicht alles tut Gott durch mich. Und manchmal braucht man auch seine Schule des Vertrauens, die anders aussieht, nicht nur von den Wundern her lebt. Manchmal ist Gott wesentlicher interessiert an meiner Persönlichkeit und an meinem Charakter als an meiner Wirkungsmacht. Das kann alles sein, weiß ich nicht. Habe ich nicht das Strickmuster ganz durchschaut, den Teppich, den Gott webt, habe ich nicht im Blick, er aber. Kennst du die Situation, wo du die Chance siehst, endlich auszusteigen aus den Wellen, die dich runterziehen wollen? Endlich auszusteigen aus dem schwankenden Boot des Lebens? Kennst du diese Glaubenssehnsucht? Da gab es natürlich bestimmt auch einige, die Petrus gebremst haben wollen. Das erlebt man auch in der Gemeinde. Ich könnte mir vorstellen, dass der nüchterne Thomas, ich rede jetzt mal vom nüchternen Thomas, und auch der intellektuelle Philippus den ungestümen Petrus ganz schön am Zeug zogen und sagten, Petrus, mach jetzt keinen Unsinn. Du bist ja auch nur ein Mensch. Petrus, sieh auf den Sturm und die Wellen. Mach keinen Quatsch. Bleib hier. Erlebt man auch wenn man Wege Gottes geht. Kennst du die Stimmen der Menschen, die ständig ein Wunder Gottes erklären wollen? Die Aufklärer aller Zeiten, die haben nicht begriffen, dass die Auferstehung Jesu von den Toten ein für alle Male eine neue Realität geschaffen hat. Da sind nicht mehr die Gesetze dieser Welt ausschlaggebend, sondern die Auferstehungsgesetze, die Gesetze des Geistes. in Bezug auf ein neues Leben wird uns das im Römerbrief erzählt, im Römer 8. Da kommt vor die ganze Problematik der Macht der Sünde. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen habe ich nicht. Ich nicht. Und dann kommt auf einmal im Römer 8 eine Perspektive. Das Leben im Geist. Ich kann das jetzt nur andeuten, das ist nicht mein Predigtthema. Das Leben im Geist. Und auch da verlieren wir ganz oft die Perspektive für diese neue Lebensmöglichkeit. Auferstehung, die Kraft seiner Auferstehung wirkt in uns. So heißt es im Wort Gottes. Was ist denn die Kraft seiner Auferstehung? Das ist nochmal eine Überhöhung von der Kraft, die Stürme zur Ruhe bringt. Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. So auch der Petrus. Und der Herr, was sagt der Herr? Sagt er, du hast wirklich zu viel Glaubensdrogen zu dir genommen? Der sagt, komm. Der Herr fordert unseren Glauben heraus. Komm, verlass die schwankende Sicherheit deines Bootes. Komm, verlass die, sag ich mal, dieses angelernte richtige Bekenntnis und Wissen und lerne es anzuwenden im Freiland, im realen Leben. Das passiert auch in unserem Glaubensleben, dass wir es anwenden lernen in den Herausforderungen. Der Herr fordert unseren Glauben heraus. Und vielleicht spricht der Herr es heute so in dein Leben hinein. Komm. Wie oft hat er das gesagt? Komm. Auch zu seinem Freund Lazarus, zu dem Mädchen Talitha Kumi. Immer wieder, komm heraus. Komm, traue mir doch mehr zu. Hör doch nicht ständig auf die anderen. Deshalb bin ich doch zu dir gekommen. Deshalb habe ich doch die Stürme überhaupt zugelassen. Und er hält dir die Hand dabei entgegen und sagt, komm. Und ich denke, dass es immer wieder dran ist, nicht für jeden, aber immer wieder für einige von uns, einen Schritt des Glaubens zu tun. Diese Glaubensschritte sind aber immer ein Wagnis. Wann hat der Herr das letzte Mal zu dir gesagt, komm? Vielleicht setzt du heute neue Schritte auf diesem nassen, bodenlosen Grund des Glaubens, der zum Felsen werden soll. Man kann sich fragen, wo kann man erkennen, dass ein solcher Glaubensschritt, dass man ihn tun soll? Ich möchte ganz kurz auch ein paar Indikatoren nennen, die gar nicht so in unserem Blick sind. Vielleicht seltsame Beispiele für manchen. Ich nenne mal den Indikator Angst. Das könnte ein Grund sein, wenn ich mich immer wieder in Angst erlebe. Immer wieder in Angst. Ja, ich habe manche Beispiele vor Augen. Immer wieder in Angst erlebe. Und dann kommt die Herausforderung durch Jesus, komm. Komm, verlass dich auf mich. Auf mich. Vielleicht hat mancher mit Menschenfurcht zu tun. Da reicht schon ein bisschen unfreundlicher Ton, unfreundlicher Blick, vielleicht auch noch ein paar gesalzene Worte. Und schon beginnt diese Menschenfurcht, auch Angst. Doch ich weiß, ich darf nicht im Boot meiner Furcht hocken bleiben, sondern ich muss wieder einen Schritt gehen, vielleicht sogar auf diese Person zugehen. Und ich merke, wenn ich das unter diesen Aspekten betrachte, ich höre dieses Kommen ganz oft. Gerade wo ich angefangen habe, mir dicke Mauern zu bauen, auch in Beziehungen. Da ruft mich Jesus und sagt, komm, komm da raus und geh du den ersten Schritt. Angst ist nicht in der Liebe. Statt unsere Angst zu erlauben, dass sie uns in einen Vermeidungsmodus drängt, das passiert ganz oft, könnten wir der Angst ja deutlich machen, dass wir es anders können durch Christus. Ein Indikator dafür, dass Gott uns einen Schritt aus dem Boot locken will, unsere Angstthemen, auch wenn wir uns die Füße dabei nass machen. Oder nehmen wir den Indikator Enttäuschung. Manchmal schon ließen sich Menschen motivieren, Gott auf besondere Weise zu vertrauen, wenn sie von der Welt oder in bestimmten Lebenssituationen um sie herum enttäuscht sind. Ich bin so enttäuscht. Und wie geht's weiter? Ich kann in der Enttäuschung stecken bleiben. Und was sagt Jesus? Jetzt mal verkürzt. Ja, bleib stecken. Versack und versumpf darin. Und ne, lass dich so richtig kaputt machen in der Enttäuschung. Und deinen Zaun deines Gartens, den ich dir vertraue, immer enger machen. Das ist das, was passiert. Und wenn ich so eine Enttäuschung spüre, dann habe ich so den Eindruck, dass gerade jetzt das gilt, komm. Komm aus dieser Enttäuschung raus, lass sie hinter dir. Martin Luther, der hat viele Missstände damals gesehen und dann hat er angefangen, Vertrauen auf seinen Gott, seine Kirche zu reformieren. Vielleicht ruft Gott uns heute dazu auf, ihm in einem bestimmten Frustrationspaket, das auf uns lastet, unser Leben wieder neu anzuvertrauen und ihm da auch neu zu vertrauen. Und ich muss das für mich sagen, ne? Genau da war ich dran auch. Und da bin ich vielleicht auch noch nicht ganz fertig. Oder das Mitgefühl. Ist das vielleicht auch ein Indikator, dass ich kommen soll? Was bewegt mein Herz? Wo nehme ich wahr, dass Missstände da sind? Dass es Menschen schlecht geht, dass Not da ist? Und dann registriere ich die nur, dann schiebe ich die wieder weg, weil ich ja sage, was kann ich denn schon tun für diese unendlich vielen Nöte in dieser Welt? Nix. Aber wenn das sich in mir regt, dann sollte ich das nicht kaputt machen, dieses Mitgefühl, wenn mich die Kinder in ihrer Not ansprechen. Wir erleben das ja ganz oft, was bei Esther für Kinder mit welchen Geschichten ankommen. Und ich fände es schrecklich, wenn das nicht mein Mitgefühl noch bewegen würde und mich mindestens zum Beten führen würde. Und ich denke, die Gemeinde Jesu hat so viel Potenzial durch Jesus für Mitgefühl, auch mit Menschen, die unter die Räder gekommen sind. Vielleicht hat Gott auch uns durch ein ausgeprägtes Mitgefühl nicht mit, dass man sich zumachen sollte vor dieser Wirklichkeit und sie ausklammern sollte, sondern dass wir den Schritt tun sollten und aus dem Boot aussteigen, aus der Sicherheit. Wann bin ich das letzte Mal das Risiko eingegangen? Wann habe ich das letzte Mal auf dieses Kommen, das sich in meinem Leben ganz oft ereignet, einen Schritt getan, einen Schritt des Glaubens? Wie auch immer, Jesus steht heute vor dem einen oder anderen und ich denke, du weißt es, was für dich bedeutet, wenn er zu dir sagt, komm. Letzter Punkt, Jesus trägt mich mit seiner starken Hand. Die Geschichte geht ja nicht ganz so rühmlich weiter, wenn wir das hören, was da berichtet wird. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Und bei der Übersetzung, die ich hier abgetippt habe, heißt es sogleich, aber streckte Jesus die Hand aus, bei Luther sofort, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Es wird uns erzählt, in der vierten Nachtwache kommt er, wie ein Gespenst, betet. Die haben erstmal nur den Sturm mitgekriegt. Aber in zwei Situationen steht Vers 27, aber sofort redete Jesus mit ihm und sagt, seid getrost. Und dann heißt es nochmal in Vers 31, aber sofort streckte er die Hand aus. Und es steht für beide Erfahrungen, die wir machen. Es steht dafür, dass wir einen Herrn haben, der sofort handelt und auch sichtbar und erfahrbar. Aber es steht auch dafür, dass wir es manchmal nicht mitkriegen, weil er betet und wir bis zur vierten Nachtwache warten müssen. Aber das nicht handlungslose Zeit Gottes bedeutet. Aber das sofort steht auch hier. Also für alle, die alles auf die lange Bank schieben, da wird eh nichts passieren. Dieses Sofort Gottes haben wir auch erlebt. Sofort. Petrus macht hier die große Feststellung, welche später die Existenzphilosophen die Möglichkeit genannt haben. Die schreckliche Möglichkeit zu sinken. Davor habe ich doch Angst. Die Wellen sind da, der Sturm tobt weiter und Petrus starrt auf diese Wellen. Da sieht man diese Wellen und man sinkt und sinkt und sinkt, bis einem das Wasser zum Hals steht. Ich denke, die Angst steigt wieder in Petrus hoch und sie spricht zu ihm, was machst du da, Petrus? Die Angst spricht auch zu uns, das sprechen die Umstände zu uns. Und dann kann man sagen, auf welche Stimme höre ich? Welche Wahrheit glaube ich? Die eine Wahrheit sagt mir, das bricht dir das Genick. Die Stimme der Angst ist auch nicht tot zu kriegen. so mit irgendwas. Mit irgendwas nicht. Und so starren wir dann auf die Brecher, auf die Probleme unseres Lebens. Riesengroß erscheinen sie uns. Ja, wir wissen, sie werden uns überwältigen. Und es wird so sein. Und dann ist der Glaube dahin. Und die Glaubensschule war umsonst. Wir haben was Neues bekommen. Das ist ein Problembewusstsein. Aber kein Glaubensbewusstsein. Wir sinken. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, den ich am Anfang genannt habe. Was hat Jesus zu mir gesagt? Die Blickrichtung ändern. Jesus anschauen. Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Damit fing das an. Worauf schaust du? Auf den Herrn oder auf die Brecher? Auf die Wellen, die dich begraben wollen? Und worauf ist dein Gebet gerichtet? Was ist dein Thema? Und wer sich immer um seine Probleme dreht, und das geht immer intensiver, ich bleibe da nachher nur noch bei mir, wird dann irgendwann auch im geistigen Sinne schwindelig. Und es fängt an zu taumeln und zu fallen. Werden wir uns auf die rettende Hand des Herrn verlassen? Deswegen kann ich das wieder nur ganz einfach sagen. Lass uns das tun, immer wieder. Und dazu helfen gegenseitig. Auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir können das rufen, Herr, hilf mir. Und was macht Jesus? Sofort. Wie oft haben wir solches Glaubenswort gehört, komm. Und dann haben wir die Wellen gesehen, die Schwierigkeiten, dann sind wir untergegangen und unser frischer Glaube mit uns. Doch dann ist da diese Hand, die rettende Hand. Der Herr lässt mich nicht ertrinken in meinem kleinen Glauben. Der klimmende Docht wird nicht ausgelöscht und das geknickte Rohr wird nicht zerbrochen. Genau das ist ein bisschen meine Geschichte der letzten 4 Wochen. Amen.